Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am Hirtensonntag, wenn wir an den großen Hirten unserer Seelen denken, kommen natürlich auch die anderen Bilder und Formulierungen. Bei einer Ordination oder Installation wird jeder Pfarrer, jede Pfarrerin darauf verpflichtet, das Hirtenamt getreulich zu führen. Und wenn wir uns erinnern, hat jeder so sein ganz besonderes Bild von menschlichen Hirten oder kirchlichen Hirten in der Seele. Sind vielleicht die Pfarrerinnen oder Pfarrer, die einen konfirmiert haben oder getraut haben oder die einem begegnet sind in einer ganz besonderen Weise, die sich eingeprägt hat. Also mir geht es zum Beispiel mit einem alten baltischen Kollegen so, der in einer Nachbargemeinde seinen Dienst getan hat und in dessen Kirche die Stromanschlüsse zu schwach waren. Und er hat gesagt, weißt du, ich kann die Kirche immer nur zur Hälfte heizen. Entweder hinten oder vorne. Und ich sagte, das ist aber schlecht. Dann hat er gemeint, nein, das ist gut. Im Winter heiz ich vorne und im Sommer heiz ich hinten. Und dann sitzen alle Leute vorne bei mir. Er war auch ein Verwaltungsgenie, weil er gesagt hat, weißt du, wenn Post kommt, ich lege sie auf den Schreibtisch. Und wenn der Stapel so groß ist, dass er anfängt von allein zu wackeln, halte ich ihn oben fest und schiebe das untere Viertel in den Papierkorb. Und wenn was Wichtiges dabei war, dann kriege ich schon wieder eine Mahnung. Und das dritte war ein legendärer Predigteinstieg, als er auf die Kanzel ging, mit einem kleinen Glöckchen läutete und meinte, oh, es läutet, wer mag das sein? Na, schauen wir mal nach. Dann tat er so, als würde die Tür aufmachen und sagt, oh, es ist der Postbote. Na, was bringt er? Er bringt einen Brief. Ja, von wem? Von Paulus. Na ja, heute kommt der Postbote selten und bringt Briefe, ne? Da klingelt der Computer oder das Handy und sagt, SMS, WhatsApp oder E-Mail ist da. Kann man nicht mit dem kleinen Glöckchen auf die Kanzel gehen. Ja, das sind so Erinnerungen, die einem irgendwo bleiben. Und ich denke, jeder und jede von euch hat auch ihre ganz besonderen Erinnerungen an Menschen, die mit dem Hirtenamt verbunden waren, die sich aber alle auf diesen guten Hirten Jesus Christus beziehen müssen, die dieses Amt nicht von sich heraus ausfüllen, sondern die es im Auftrag des großen Hirten der Christenheit tun. Im Übrigen hat natürlich auch für uns heute das Glöckchen des Postboten geklingelt. Es bringt keinen Brief von Paulus, sondern es bringt zwei Verse zur Abwechslung mal wieder aus dem Hebräerbrief. Im 13. Kapitel, die Verse 20 und 21. Es sind die letzten. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe und sein Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun ist alles gesagt. Ein Brief ist gekommen, er ist gelesen, er ist abgeschlossen und er lässt die Menschen, die ihn gelesen oder auch gehört haben, nun mit ihren eigenen Gedanken oder mit der Wirkung dieses Briefes zurück. Was die Menschen damals brauchten, die Gemeinde der Hebräer, das war Ermutigung, das war Bestätigung, das war Wegweisung, das war Trost und wie so oft in unserem menschlichen Dasein, wenn die Seele ein bisschen sich aufregt, war auch Beruhigung dabei. Und ich stelle mir gerade vor, wie, so wie es damals üblich war, im abendlichen Gottesdienst dieser Brief vorgelesen wurde und mit diesen beiden Versen endet. Menschen haben aufmerksam zugehört und als der Brief fertig war, haben sie vielleicht, wie ihr auch, wenn die Predigt fertig ist, tief durchgeatmet. Vielleicht haben sie ihren Gedanken noch eine Weile nachgehangt. Vielleicht haben sie bemerkt, dass all das, was mit seinen Sorgen den Alltag durchdringt, für ein paar Minuten in den Hintergrund getreten war. Vielleicht klangen diese Worte des Gebets und des Segens, diese letzten beiden Verse, noch ein bisschen nach. Erinnern sich vielleicht die Verse davor, dort haben wir auch Ermahnung erfahren. Man hat uns gesagt, auch in dürren Zeiten, bleibt bei der Stange. Geht nicht unter in euren Ängsten und Sorgen und Fragen. Gehört, bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Denkt an die Schwachen, denkt an die Kranken, denkt an Gefangene. Und lasst euch vor allen Dingen nicht erschüttern in eurem Glauben und in eurer Liebe, ganz egal, was euch in diesen Zeiten begegnet. Am Ende des langen Briefs nochmal wie eine lange, nochmalige Beschwörung der Gottesfriedens. Mache euch tüchtig zu allem Guten. Und mit diesen Worten werden sie dann entlassen in ihren Alltag, der sich ja letztlich auch durch den Brief und die Verlesung des Briefes in keiner Weise verändert hatte. Sie haben eigentlich erlebt, dass ihnen gute Worte hingehalten wurden, so wie einem müden Schwimmer ein Rettungsring oder ein Stück Holz. Und sie selber haben entscheiden können, ob sie zugreifen oder ob sie es nicht tun. Können solche Worte helfen? Der Gott des Friedens mache euch tüchtig in allem Guten? Ich glaube schon. Worte können was verändern. Worte, das wissen wir, können sein, rasiermesserscharf, können verletzen. Sie können einschlagen wie eine Keule, aber sie können auch helfen. Gute Worte, die können fast so sein wie ein Stück Geborgenheit zu Hause. Wie ein Stück Holz, das einen Schwimmer trägt. Gute Worte, die richtigen. Die können ein Halt sein wie ein festes Geländer. Die können den Blick in die richtige Richtung lenken. Können das überwinden, was Denken und Glauben manchmal zu erschüttern droht. Können eine Gewissheit oder Vergewisserung in ungewissen Zeiten sein. Ich weiß es jetzt nicht, weil es natürlich zu wenig historische Quellen gibt, wie es der Gemeinde der Hebräer damals ergangen ist, nach dem Hören und Bedenken dieses Briefes. Aber ich stelle mir vor, dass da zunächst mal in all dieser irdischen Aufgeregtheit ein Stück Beruhigung gekommen ist, ein Stück Sicherheit für die Seele, ein Stück durchatmen. Und das wissen wir ja auch, wenn wir manchmal unter Druck stehen oder wenn wir uns aufregen. Wie schwer fällt es dann, die richtigen und guten Entscheidungen zu treffen? Schafft man es, wie man so schön sagt, runterzukommen, in aller Ruhe etwas zu bedenken? Dann sieht man die Entscheidungsmöglichkeiten eigentlich in der Regel schon sehr viel klarer und die Chancen steigen, dass man sich fürs Richtige entscheidet. Und damit hat unser Handeln mehr Kraft und größere Wirkung. Vielleicht, so könnte ich mir vorstellen, hat diese Beruhigung der Seele, diese Zusage, der Gott des Friedens, er mache euch tüchtig zu allem Guten, bei den aufgeregten Hebräern überhaupt erstmal den Blick geschärft für das, was sie an Ängsten aushalten mussten, denn die Umwelt war ja den ersten Christen gegenüber nicht unbedingt freundlich gesinnt, dass sie mit diesem tiefen Durchatmen auch den richtigen Blick füreinander und aufeinander gefunden haben, wie das Zusammenleben von Geschwistern im Glauben zu sein hat oder besser sein kann. Die Ruhe wird ihnen, diese Beruhigung, auch geholfen haben. Solche Worte haben wir, denke ich, auch alle. Wenn wir zum Beispiel den 23. Psalm hören, der Herr ist mein Hirte. Wie viel Kraft, wie viel Ruhe und Beruhigung für die Seele geht von diesem Psalm aus? Das ist ein Wort, in das man sich eigentlich schier hineinlegen kann, indem man baden kann. Das ist wie ein Nest aus guten Worten. Und wenn wir ehrlich sind, es ist der einzige Psalm, den wirklich fast alle Christen auswendig können. Und nicht, weil das an uns liegt, sondern weil es eben diese ganz besonderen Worte sind. In diesen Worten, da kann man zu Hause sein. Da kann man sich wohlfühlen. Da kann man den richtigen Weg für die nächsten Tage und Woche finden. Da kann man den richtigen Weg selbst für so eine ganze Gemeinde finden, wie es die Gemeinde der Hebräer war, die ihren Brief und das Wort vom guten Hirten neu gesprochen erhalten hatten. Vielleicht ist es auch eine Kunst, die, denke ich, auch in unserer Kirche irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommen sollte. Gute Worte füreinander, biblische gute Worte füreinander, ein Gebet füreinander. Ich erinnere mich noch mit Grausen an die Zeiten, als im Zuge der Professionalisierung der Klinikseelsorge denen, die diese Ausbildung gemacht haben, abgeraten wurde, am Krankenbett zu beten. Da würde man ja den Menschen was überstülpen. Es hat ganz schön viel Kraft gekostet, solche dummen Gedanken wieder aus den Köpfen rauszuklopfen. Was haben wir denn sonst für gute Worte außer einem, wie geht's dir, danke gut, füreinander, die wirklich Substanz haben? Wie viele gute Worte, die wir füreinander haben, sind Floskeln? Und wie viele gute Worte, die wir füreinander haben können, haben wir in der Sprache und in den Worten der Bibel und in der Sprache des Gebets? Ich glaube, wenn wir das nicht nur als Gemeinde hier vor Ort, sondern als Kirche überhaupt wieder sehr viel mehr in den Vordergrund holen könnten, dann wäre auch im gesamten kirchlichen Leben oder im Leben der Menschen miteinander weitaus mehr Ruhe vorhanden und damit für jeden Einzelnen. Die Ruhe guter Worte, aus denen wir Klarheit gewinnen können, aus denen wir Wegweisung bekommen, die unserer Seele Raum geben, die wie ein Bad sind, wie ein Nest, in dem wir uns geborgen fühlen können. Der Gott des Friedens aber, so heißt es in unserem Text, der mache euch tüchtig zu allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.